Weißt du, wenn wir normalerweise so über historische Aufzeichnungen oder antike Geschichte nachdenken, dann haben wir da oft diese unbewusste Erwartung von absoluter Präzision.
Ja, das stimmt. Man wünscht sich das irgendwie.
Genau. Wie bei einem Navi auf deinem Smartphone. Weißt du, du gibst eine Adresse ein, der Satellit erfasst dich und die Karte zeigt dir so einen kleinen, exakten roten Punkt. Genau hier bist du.
Mhm.
Und wir gehen instinktiv davon aus, dass Geschichte ganz genauso funktioniert. Dass wir einfach in ein Buch schauen können und da steht dann, an exakt diesem Datum, um diese Uhrzeit ist genau dieses Ereignis passiert.
Ja, das ist dieses typische Verlangen nach Gewissheit. Es gibt uns halt ein ziemlich trügerisches Gefühl von Kontrolle über die Vergangenheit. Wir betrachten Zeit dadurch eine sehr, sehr moderne, ja, binäre Linse.
Also nach dem Motto, entweder passierte etwas im Jahr 1500 oder eben nicht.
Exakt. Aber, und das ist das Spannende, wenn wir uns den Quellen widmen, die wir für unsere heutige Tiefenanalyse auf dem Tisch haben, zerfällt dieses moderne Konstrukt wirklich komplett. Wir stützen uns heute auf das Transkript einer Vorlesung zur alttestamentlichen Geschichte.
Das ist von Dr. Robert Vanoy, richtig?
Richtig, spezifisch Vorlesung 29. Und was wir dort sehr deutlich sehen, ist, dass dieses vermeintliche historische Navigationssystem in der Antike permanent das Signal verliert. Schön, dass du heute wieder mit uns auf diese Reise gehst. Das wird eine wilde Fahrt.
Also lass uns das direkt mal aufschlüsseln. Wenn wir uns so die Chronologie der hebräischen Könige im alten Israel ansehen, scheint das auf den ersten Blick ein reines Chaos zu sein.
Absolut. Vanoy stützt sich da auf ein monumentales Werk von Edwin R. Thiel, das heißt The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings.
Ja, und soweit ich das aus den Notizen verstehe, haben Historiker wirklich jahrhundertelang versucht, die Regierungsjahre der Könige aus dem Nordreich und dem Südreich Israels einfach ja zusammenzuzählen, um halt eine durchgehende Zeitlinie zu erstellen.
Und das hat schlichtweg überhaupt nicht funktioniert. Die Zahlen kollidieren da auf dramatische Weise miteinander.
Da fragt man sich ja direkt, war der biblische Text einfach fehlerhaft oder haben wir da heute ein grundlegendes Verständnisproblem?
Thiele hat ziemlich genial bewiesen, dass das Problem nicht bei den antiken Schreibern lag. Es liegt eher an unserer modernen Arroganz zu glauben, alle Kulturen würden Zeit völlig gleich messen. Die antiken Zählweisen waren hochgradig variabel.
Also extrem komplex.
Genau. Ein Kernproblem ist zum Beispiel die Unterscheidung zwischen dem sogenannten Accession Year und dem Non-Accession Year, also wie das Antrittsjahr eines Königs gewertet wurde.
Warte mal kurz, meinst du damit, ab wann überhaupt mit dem Zählen begonnen wurde?
Im Grunde ja, genau. Nehmen wir mal an, ein alter König stirbt im Dezember und der neue König besteigt dann direkt den Thron. Für uns moderne Menschen ist doch völlig klar, seine Amtszeit beginnt in genau dem Moment, in dem er sich die Krone aufsetzt.
Ja klar, ab Tag 1 halt.
Richtig. Aber in der Antike stellte sich die Frage, zählt dieser kurze Rest des Kalenderjahres, also diese paar Wochen im Dezember, bereits als sein Jahr 1? Oder betrachten wir das nur als sein Antrittsjahr und das offizielle historische Jahr 1 beginnt erst mit dem Neujahrstag des nächsten Kalenderjahres?
Krass. Das heißt also, je nachdem, welches System ein Schreiber verwendet hat, haben wir allein bei einem einzigen Machtwechsel schon die Abweichung von einem ganzen Jahr.
Exakt. Und wenn du das jetzt über eine Dynastie von 20 Königen aufaddierst, verschiebt sich unsere historische Karte plötzlich um Jahrzehnte.
Wahnsinn.
Und wir kratzen hier wirklich nur an der Oberfläche. Vanoy weist darauf hin, dass wir da noch ganz andere Variablen einkalkulieren müssen. Es gab unterschiedliche Kalendersysteme. Einige Reiche starteten ihr Jahr im Frühling mit dem religiösen Kalender, andere im Herbst mit dem bürgerlichen.
Okay, das wird ja immer verwirrender.
Und dazu kamen noch Mitregentschaften. Stell dir vor, ein alternder König ernennt seinen Sohn zum Mitregenten, um die Nachfolge zu sichern. Sie herrschen dann vielleicht 10 Jahre lang gemeinsam.
Aha, und wenn der Vater dann stirbt?
Genau, das ist die Frage. Ab wann zählt der Chronist die Herrschaft des Sohnes? Ab der Alleinherrschaft oder rückwirkend ab Beginn der Mitregentschaft?
Puh, stell dir das mal in der heutigen Geschäftswelt vor, ne? Wir haben 2 riesige multinationale Firmen. Die eine startet ihr Geschäftsjahr im Januar, die andere im April. In beiden Firmen gibt es so alternde CEOs, die sich die Führungsrolle auf unbestimmte Zeit mit ihren Nachfolgern teilen.
Ein logistischer Albtraum.
Total. Wenn du da 2000 Jahre später versuchst, anhand von überschneidenden Pressemitteilungen eine exakte Zeitlinie dieser Unternehmen zu erstellen, da landest du doch im absoluten mathematischen Wahnsinn.
Absolut passender Vergleich.
Aber hier muss ich mal kritisch nachhaken. Ist diese ganze Accession-Yield-Debatte nicht am Ende einfach nur ein technisches Problem für frustrierte Historiker und Chronologen?
Nein, überhaupt nicht. Und das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Es geht hier um viel mehr als nur Mathematik. Es zeigt uns ein völlig anderes Paradigma. Für uns heute ist Zeit objektiv, oder? Sie läuft im Hintergrund weiter gemessen in Atomuhren, völlig unabhängig davon, wer gerade regiert.
Ja, die Zeit kümmert sich nicht um uns.
Genau. Aber für diese antiken nahöstlichen Kulturen war Zeit zutiefst subjektiv. Zeit war politisch. Die Existenz eines Königs und seine Dynastie, die definierten die Epoche. Die Zeit selbst ordnete sich der Macht unter.
Die Zeit ordnet sich der Macht unter? Das ist echt ein starker Gedanke. Und diese Idee, dass verborgene, unausgesprochene Kontexte die Oberfläche einer Geschichte so völlig verzerren können, das bringt uns zu einem anderen, super spannenden Aspekt unserer Quellen.
Ja, von der Makroebene zur Mikroebene quasi.
Genau. Denn wenn schon bloße Zahlen wegen politischer Subjektivität nicht aufgehen, dann passiert genau dasselbe Phänomen bei narrativen Texten, also Dinge, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, bis man den psychologischen Code knackt. Und damit sind wir bei einer der berühmtesten Familiengeschichten der Antike.
Du meinst Jakob und seine Söhne.
Richtig. Dr. Venoy lenkt unseren Fokus hier auf eine sehr spezifische literarische und theologische Anomalie. Wenn man die frühen biblischen Texte studiert, wird ja sehr deutlich etabliert, dass die sogenannte Linie der Verheißung, also die Blutlinie, aus der das spätere Volk Israel hervorgehen soll, über Jakobs Sohn Juda verläuft.
Das ist der theologische rote Faden, ja?
Aber dennoch wird Juda über weite Teile der Erzählung völlig in den Hintergrund gedrängt. Und die gesamte historische Scheinwerferbeleuchtung richtet sich auf seinen Bruder Josef. Also Josef, der berühmte Traumdeuter, der von seinen eigenen Brüdern in einen Brunnen geworfen wird.
Ja, und dann als Sklave nach Ägypten verkauft wird.
Wo er völlig überraschend zum zweitmächtigsten Mann des Reiches aufsteigt.
Genau der.
Warum also diese Verschiebung des Fokus? Vanoy verweist hier auf Genesis 45. Da steht Josef, nun in absoluter Machtposition, endlich seinen Brüdern gegenüber. Die sind nach Ägypten gekommen, um in einer Hungersnot um Getreide zu betteln. Josef könnte sie da mit einem Fingerschnippen hinrichten lassen.
Aber er tut es nicht. Er übt keine Rache, weil er das größere historische Bild erkennt. Er sagt seinen Brüdern sogar, dass Gott ihn vorausgeschickt habe, um Leben zu retten.
Das ist schon eine massive, fast übermenschliche Vergebung.
Absolut. Und diese Vergebung ist der offensichtliche Katalysator dafür, dass die zersplitterte Familie in Ägypten, genauer gesagt in der Region Goschen, wieder vereint werden kann. Aber das allein erklärt noch nicht die Tiefe der Geschichte.
Das fehlt uns da noch.
Um den wahren Kern zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was kurz vor dieser Vergebungsszene passiert. Und hier zieht Vanoy eine brillante literarische Analyse von Robert Alter heran. Aus dessen Buch The Art of Biblical Narrative.
Oh ja, ich habe mir Alters Analyse durchgelesen. Und wenn du da draußen ein Fan von komplexen, modernen Charakterstudien bist, wird dich das echt umhauen. Alter schaut nicht nur darauf, was der Text sagt, sondern wie die Architektur dieser Erzählung aufgebaut ist.
Genau. Joseph stellt seine Brüder ja auf eine extrem harte Probe. Er verlangt, dass der jüngste Bruder Benjamin als Gefangener in Ägypten bleiben muss. Und Benjamin ist, genau wie Joseph, ein Sohn von Jakobs absoluter Lieblingsfrau Rahel.
Und genau in diesem Moment tritt Juda vor. Juda, der Mann, der 22 Jahre zuvor die treibende Kraft war, Joseph als Sklaven zu verkaufen.
Ein unglaublicher Moment.
Wirklich. Alter dekonstruiert die Rede, die Juda nun vor dem mächtigen ägyptischen Herrscher hält. Er erkennt ihn ja noch nicht als seinen Bruder Joseph. Und Alter nennt diese Rede die vollkommene moralische und psychologische Umkehrung von Judas früherem Verrat.
Lass uns das wirklich mal fühlen, was da passiert. Vor 22 Jahren war Juda der Täter. Er verkaufte Joseph kaltblütig, nahm das Silber ein und stand danach jahrelang schweigend daneben, während sein Vater Jakob fast den Verstand vor Trauer verlor.
Und jetzt, zwei Jahrzehnte später, Steht genau dieser Juda da und bietet sich selbst als Sklave an? Er verbirgt sich mit seinem eigenen Leben für Benjamin? Und das ist der Hammer. Sein Hauptargument ist nicht irgendeine politische Diplomatie, sondern tiefe Empathie.
Richtig, er sagt, er könne den Schmerz seines Vaters nicht noch einmal ertragen. Und Alter hebt da ein Detail hervor, das die emotionale Wucht dieser Szene noch massiv verstärkt. Juda zitiert in seiner Rede nämlich die eigenen Worte seines Vaters.
Ah, warte, welche Worte waren das?
Jakob hatte zu ihm gesagt, du weißt, meine Frau gebar mir 2 Söhne. Er meinte damit Rahel sowie ihre Söhne Josef und Benjamin. Wir dürfen dabei nicht vergessen, Jakob hatte mehrere Frauen, unter anderem Lea, und das ist die leibliche Mutter von Juda.
Wow, das ist ja eine unfassbare verbale Ohrfeige. Der eigene Vater sagt dir quasi direkt ins Gesicht, ich habe nur 2 echte Söhne und du gehörst überhaupt nicht dazu.
Eine gnadenlose emotionale Zurücksetzung. Und was macht Juda? Er rebelliert nicht. Vor 22 Jahren führte genau diese toxische Eifersucht und Jakobs extreme Bevorzugung fast zu einem Brudermord. Aber nun akzeptiert Juda diese schmerzhafte familiäre Hierarchie.
Er schluckt seinen Stolz einfach runter.
Ganz genau. Er opfert seine eigene Freiheit, um das lebende Schutzschild für Benjamin zu sein. Er schützt den Mann, der ihn jahrelang emotional vernachlässigt hat.
Das fasziniert mich zutiefst. Es ist eben nicht einfach nur eine rührende Lagerfeuergeschichte. Wenn wir das wieder auf die Makroebene heben, sehen wir, der Lauf der Geschichte hing hier von persönlicher Charakterentwicklung ab.
Ohne Judas Bereitschaft, sein Ego aufzugeben, wäre die Familie an ihrer eigenen Verbitterung komplett zerbrochen. Diese psychologische Heilung war absolut zwingend notwendig. Nur so konnte aus diesem zersplitterten Nomadenclan überhaupt der Kern einer Nation entstehen, die dann in Ägypten anwuchs.
Womit wir nahtlos beim nächsten großen historischen Rätsel wären. Diese emotional reparierte Familie befand sich nun also in Ägypten. Aber das Problem für uns Historiker ist ja, das alte Ägypten war ein Reich, das über Jahrtausende existierte.
Das Zeitproblem ist zurück, genau.
Wann genau passierte all das? In welchem politischen Klima agierte Joseph da eigentlich? Dr. Fanoy zeigt uns hier ein massives textliches Schlagloch.
Ein sehr großes sogar.
In Genesis 31 wird der ägyptische Herrscher, dem Josef da dient, einfach nur als Pharao betitelt. Das war's. Kein Eigenname, nichts. Das ist echt, als würdest du ein altes Tagebuch finden, in dem jemand schreibt, ich habe dem Präsidenten das Leben gerettet.
Ja, und man fragt sich, welcher Präsident? In welchem Jahrhundert?
Genau. Da uns der direkte Name hier fehlt, sind Historiker gezwungen, die Zeitachse durch forensische Mathematik rückwärts zu rekonstruieren. Die Methodik dahinter erfordert 2 feste Ankerpunkte.
Okay, welche sind das?
Erstens müssen wir ein Datum für den späteren Exodus der Israeliten aus Ägypten festlegen. Und zweitens müssen wir bestimmen, wie lange sie vor diesem Exodus eigentlich im Land lebten.
Oh Mann, das klingt nach einem echten Minenfeld. Beide Variablen sind in der Forschung ja hart umkämpft. Also die Wissenschaft debattiert beim Exodus hauptsächlich zwischen 2 Daten, oder? Richtig. Einem frühen Datum um 1446 vor Christus und einem späten Datum um 1290 vor Christus.
Und bei der Aufenthaltsdauer streiten sich die Gelehrten auch noch, ob man dem hebräischen masoretischen Text folgt, der von 430 Jahren spricht, oder der antiken griechischen Septuaginta. Daraus lassen sich nämlich eher 215 Jahre ableiten.
Um dir jetzt die ermüdenden Rechenschritte durch die Lebensalter unzähliger Patriarchen zu ersparen, fassen wir den Mechanismus einfach mal zusammen. Wenn man das Datum des Exodus nimmt und die in den Texten verzeichneten Altersangaben von Abraham, Isaak, Jakob und Joseph chronologisch abzieht, erhält man das Jahr, in dem Joseph in Ägypten ankam.
Okay, und was kommt bei Fanois primärer Rechnung raus?
Wenn wir das frühe Exodus-Datum und die 430 Jahre anwenden, landen wir für Josephs Ankunft im Jahr 1896 vor Christus.
1896, gut. Und wenn wir die andere Lehrmeinung anwenden, also das späte Exodus-Datum?
Dann verschiebt sich die gesamte Achse. Und Josephs Ankunft fällt dann grob in das Jahr 1740 vor Christus.
Wow. Wir springen hier also von 2 potenziellen Zeitfenstern, die über 150 Jahre auseinander liegen. 1896 oder 1740 vor Christus. Und das Verrückte ist ja, dass diese rein mathematische Abweichung die Geschichte von Josef in zwei komplett unterschiedliche ägyptische Welten katapultiert.
Das kannst du laut sagen. Das Jahr 1896 vor Christus bringt uns mitten in die 12. ägyptische Dynastie. Das war eine Ära der absoluten Stabilität, regiert von starken, zutiefst traditionellen und ganz wichtig, einheimischen ägyptischen Pharaonen.
Okay. Und das spätere Datum?
Das Jahr 1740 vor Christus verortet uns in einer der turbulentesten Phasen der ägyptischen Geschichte überhaupt, der Zeit der Hyksos.
Hyksos? Das klingt irgendwie nach einer Gruppierung aus einem Science-Fiction-Roman. Wer oder was waren die Hyksos?
Die Hyksos waren ausländische Eindringlinge. Es handelte sich um asiatische, semitische Völker, die das Machtvakuum im alten Ägypten nutzten. Sie übernahmen von etwa 1750 bis 1570 vor Christus einfach die Kontrolle über das Land.
Ah, verstehe.
Der antike Historiker Maneto bezeichnete sie später als Hirtenkönige. Aber moderne Sprachwissenschaftler übersetzen den Begriff heute präziser mit ausländische Herrscher.
Ägypten wurde in dieser Zeit also nicht von Ägyptern regiert.
Okay, wir haben also die Wahl zwischen einheimischen Pharaonen und ausländischen Invasoren. Da die reine Mathematik uns da keine endgültige Antwort liefert, argumentiert Vanoy, dass wir wie so historische Profiler in den Text selbst schauen müssen.
Exakt. Verraten die kleinen literarischen Details der Josef-Erzählung uns vielleicht, wer zu dieser Zeit wirklich auf dem Thron saß? Vanoy liefert da ja eine Kette von Indizien für die Hyksos-Theorie. Und ich finde, die sollten wir uns mal genauer ansehen. Lass uns direkt mal bei der Wirtschaft anfangen. In Genesis 47 tauscht Josef Nahrung ein, aber nicht gegen Gold, sondern unter anderem gegen Pferde. Warum ist das so ein brisanter Punkt?
Weil einheimische Ägypter der 12. Dynastie Pferde in diesem landwirtschaftlichen oder logistischen Kontext kaum kannten. Sie nutzten traditionell Esel als Lasttiere. Historiker und Archäologen gehen sehr stark davon aus, dass es genau diese asiatischen Hyksos waren, die das Pferd und den Streitwagen überhaupt erst im großen Stil nach Ägypten brachten.
Ah, das ist ja wie ein unbeabsichtigter Zeitstempel, wenn jemand in einem vermeintlich extrem alten Brief schreibt, ich stehe gerade im Stau, dann weißt du ja auch sofort, dass der Text nach der Erfindung des Autos geschrieben sein muss.
Genau so ist es.
Die Erwähnung des Pferdehandels zieht die Erzählung also massiv in die Ära der Hyksos. Aber das führt mich zu einem anderen Punkt, der mich bei dieser Geschichte immer total irritiert hat.
Schieß los.
Am Anfang des Buches Exodus, also Jahrzehnte nach Josefs Tod, heißt es plötzlich, es kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Und dieser König versklavt Josefs Nachkommen dann brutal. Wie kann ein Pharao den berühmtesten Premierminister der Geschichte einfach nicht kennen? Den Mann, der das Reich vor dem Verhungern gerettet hat?
Dieser scheinbare Widerspruch löst sich durch die Hyksos-Theorie meisterhaft auf. Wenn Josef nämlich unter den Hyksos diente, dann war dieser neue König, der ihn nicht kannte, höchstwahrscheinlich der erste wiedererstarkte einheimische Pharao, also der, dem es endlich gelungen war, die fremden Besatzer aus dem Land zu werfen.
Ah, das macht absolut Sinn.
Aus der Perspektive dieses zurückgekehrten ägyptischen Königs war Josef nämlich überhaupt kein nationaler Held. Josef war der hochrangige Handlanger, der Premierminister der verhassten ausländischen Unterdrücker.
Klar, das erklärt dann auch, warum wir heute keine gigantischen Statuen von Josef in Niltal finden. Dieser neue, einheimische König wird wohl kaum Denkmäler für die Minister seiner Feinde gepflegt haben. Er hat die Aufzeichnungen der Hyksos systematisch vernichtet.
Ganz genau. Und wenn wir uns die Geografie ansehen, verdichtet sich das Bild sogar noch weiter. Der biblische Text platziert den Hof des Pharaos, an dem Josef dient, sehr nah an der Region Goschen. Das liegt im nördlichen Nildelta.
Und wo saßen die Pharaonen normalerweise?
Exakt dort, in Avaris im Nildelta, hatten die Hyksos ihre Hauptstadt errichtet. Wenn Josef einem einheimischen Pharao der starken Dynastien gedient hätte, hätte er viel weiter südlich residieren müssen, nämlich in Theben, im Herzen Oberägyptens. Das geografische Profil passt also perfekt zu den ausländischen Herrschern im Norden.
Wahnsinn. Und das löst für mich auch ein großes soziologisches Rätsel. Wir sprechen hier vom alten Ägypten, einer Gesellschaft, die unfassbar stolz, elitär und, naja, gelinde gesagt, xenophob war. Wie wahrscheinlich ist es denn bitte, dass ein stolzer einheimischer Pharao einen hebräischen Sklaven, einen Ausländer aus dem Gefängnis über den gesamten ägyptischen Adel hinweg zum zweitmächtigsten Mann macht?
unter einer einheimischen Dynastie? Nahezu unmöglich. Aber unter den Hyksos wendet sich das Blatt komplett. Die Hyksos waren ja selbst eine Minderheit ausländischer Eroberer. Sie konnten dem eroberten ägyptischen Adel absolut nicht über den Weg trauen.
Die brauchten also loyale Leute von außen.
Richtig. Es war für sie politisch viel strategischer und sicherer, einen brillanten, fähigen Mann mit semitischem Hintergrund in eine absolute Machtposition zu hieven. Jemanden, der ethnisch eher mit ihnen verwandt war als mit den Ägyptern. Josephs Aufstieg wird dadurch plötzlich historisch extrem plausibel.
Diese Kette von Beweisen ist schon sehr stark, aber das letzte Detail, das Vanoy anführt, das hat mich echt am meisten fasziniert. Es geht um Potiphar, diesen hochrangigen Beamten des Pharaos, der Joseph ja anfangs als Sklaven kauft.
Ja, ein sehr wichtiges Detail.
In Genesis 39 wird Potiphar vorgestellt und der Text fügt dann ausdrücklich hinzu, er war, Zitat, ein Ägypter. Ich meine, warum muss man das betonen? Der Mann arbeitet in Ägypten für die ägyptische Regierung. Das ist, als würde ich dir sagen, mein Kollege Pierre, ein Franzose, der in Paris für die französische Regierung arbeitet. Das ist doch sprachlich völlig redundant, es sei denn...
Es sei denn, es ist eine echte Ausnahme. Diese scheinbar völlig überflüssige Formulierung ist vielleicht der stärkste literarische Beweis von allen. Sie ergibt ausschließlich dann Sinn, wenn die herrschende Elite, also der Apparat des Pharaos, eben nicht aus Ägyptern bestand.
Krass.
Wenn das Kabinett von ausländischen Hyksos dominiert wurde, dann war es für den antiken Schreiber tatsächlich eine hochwichtige, erwähnenswerte Ausnahme, dass dieser spezielle Minister, Potiphar, ein ethnischer Ägypter war.
Die Pferde, die Nähe zu Goschen, der König, der Josef hasste, der Aufstieg eines ausländischen Sklaven und dieses kleine unscheinbare Wort Ägypter, das webt alles ein so unglaublich dichtes Netz.
Wir müssen als Analysten natürlich präzise bleiben. Dr. Vanoy macht hier sehr deutlich, dass keines dieser Argumente für sich allein genommen ein unumstößlicher Beweis ist. Es sind keine archäologischen Fotobeweise.
Klar.
Aber wenn man sie kombiniert, formen sie ein extrem starkes, in sich logisches Indizienmuster. Es erinnert uns einfach daran, dass historische Forschung selten bedeutet, einfach nur Fakten auswendig zu lernen. Es geht darum, Hypothesen zu bilden und sie ständig gegen den Kontext der Texte zu testen.
Und genau das ist die große Erkenntnis unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir haben gesehen, wie die verborgene politische Dimension von Zeit die bloße Zählung von Königsjahren zu einem mathematischen Labyrinth macht. Wir haben durch Robert Alters Linse beobachtet, wie das tiefenpsychologische Drama eines Mannes namens Juda entscheidend dafür war, das Überleben einer ganzen Nation zu sichern.
Ja, Charakterentwicklung als historischer Motor.
Wie wir Informationen lesen, verändert einfach alles. Wir müssen aufhören, nur zu konsumieren, was da oberflächlich geschrieben steht.
Wir müssen anfangen, die Motive, die versteckten Rhythmen und die scheinbar nebensächlichen Worte zu hinterfragen. Wissen bedeutet eben, die Muster hinter den Daten zu erkennen, die Zusammenhänge zu sehen, die auf den ersten Blick unsichtbar sind.
Absolut. Und bevor wir uns für heute von dir verabschieden, möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der direkt aus dieser Idee der Hyksos-Auslöschung entspringt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die einheimischen Ägypter, als sie wieder an die Macht kamen, die Aufzeichnungen der Hyksos einfach vernichtet haben.
Sie haben quasi 2 Jahrhunderte ihrer eigenen Geschichte redigiert, als wären sie nie passiert.
Genau. Und das wirft eine wirklich beunruhigende Frage auf. Wenn eine der fortschrittlichsten Zivilisationen der Antike fähig war, ganze Epochen einfach aus den Archiven zu löschen, wie viele andere monumentale Ereignisse, wie viele komplette Zivilisationen oder bahnbrechende Persönlichkeiten wurden im Laufe der Menschheitsgeschichte von den Siegern einfach wegradiert?
Eine faszinierende Frage.
Was wäre, wenn nicht die geschriebenen Texte, sondern gerade die großen, klaffenden Lücken, das dröhnende Schweigen in unseren historischen Quellen eigentlich die faszinierendsten und wahrsten Geschichten von allen erzählen? Denk mal darüber nach. Danke, dass du heute mit uns in diesen dichten Nebel der Geschichte abgetaucht bist. Bis zum nächsten Mal.